Also, ich will heute ein bisschen was erzählen über SMS.
Näher ans Mikro.
So besser?
Ja, genau.
Okay, so. Über SMS-Features, also über diese kleinen Textnachrichten, die irgendwie alle kennen, von denen viele halt nur wissen, dass es halt 160 Zeichen Textnachrichten sind. Das ist halt schon lange nicht mehr so. Es sind inzwischen Nachrichten, mit denen irgendwie hunderte von Funktionen in Telefonen aktiviert werden können. Und es geht halt nicht nur um die Funktionen an sich, sondern eben auch durch die Fehler, die dadurch entstehen. Ja, also erstmal am Anfang irgendwie gab es, als die GSM-Netze gestartet sind, gab es halt einfach tatsächlich bloß diese 160 Zeichen Textnachrichten. Mehr war da nicht möglich, das waren also 7-Bit-Nachrichten. Dann nach einer Weile kam Nokia anfangs auf die Idee, dass es ja irgendwie ganz gut wäre, da noch so Sachen zu versenden wie Klingeltöne und Operator-Logos und Group-Graphics und so Geschichten. Da aber die SMSCs, also die Kurzmitteilungszentralen, die Nachrichten zwischen den Netzen hin und her transportieren, am Anfang weder 8-Bit-Nachrichten unterstützt haben, also man konnte keine Binärnachrichten verschicken und auch keine User-Data-Headers unterstützt haben, war das so ohne weiteres nicht möglich. Daraufhin hat Nokia dann seine Smart Messaging-Spezifikation rausgebracht, in der drin stand, wie man solche Nachrichten verschicken kann, ohne dass man, also mit in 7-Bit-Nachrichten und ohne User-Data-Header. Dazu kommen wir nachher noch, das hat nämlich irgendwie bis heute einige entsprechende Auswirkungen. So, immer mehr Netzbetreiber nutzen inzwischen die Möglichkeiten, Telefonfunktionalitäten via SMS zu steuern. Also ist es, in den meisten Fällen sind es halt irgendwelche SIM-Toolkit-Geschichten, das heißt irgendwie bei Fiat Intercom zum Beispiel die Anzeige der City Zone oder der Home Zone und so Geschichten. Ja, und da die ganzen Grafiken und Klingeltöne und so lange Zeit eine Domäne von Nokia waren, haben sich Alcatel, Ericsson, Motorola und Siemens zusammengeschlossen und haben jetzt kürzlich den Enhanced Messaging Service vorgestellt, was nur eine Erweiterung von SMS ist, und das soll ein herstellerübergreifender Standard sein und die wollen damit sozusagen sich gegen Nokia etablieren. Ob das funktionieren wird, ist fraglich, weil halt Nokia schon irgendwie, weil die meisten halt irgendwie den Nokia-Standard benutzen. Also es gibt noch mehr Hersteller, die halt dieses Smart Messaging von Nokia verwenden. So, zuerst mal was zu den Features, die tatsächlich im SMS-Standard spezifiziert sind. Davon kennen nämlich die meisten auch so gut wie gar keine. Und nicht mal 50% der ganzen Features, die im SMS-Standard spezifiziert sind und die tatsächlich auch von den meisten Telefonen unterstützt werden, lassen sich tatsächlich an den Telefonen direkt bedienen. Also es geht dann bloß über ein Telefon, was an einen Laptop angeschlossen ist, oder über eine SMSC-Leitung, also einen Großkundenanschluss, dass man direkt einen Anschluss an die Kurzmitteilungszentrale des jeweiligen Netzbetreibers hat. Erstmal ein Feature, was hier, denke ich mal, viele kennen, was sonst irgendwie auch vielen unbekannt ist, sind die Status-Reports. Die kann man bei allen deutschen Netzen anfordern, bis auf E+, da funktioniert das nicht, also bei D1, D2 und 4 geht es ansonsten. Das ist, dass man einen Report kriegt, sobald die Nachricht beim entsprechenden Empfänger angekommen ist. Wenn man diesen Report kriegt, dann ist die Nachricht auch tatsächlich angekommen. Davon kann man irgendwie definitiv ausgehen. Also es gibt keine Möglichkeit, dass man einen Status-Report erhält und die Nachricht ist noch nicht angekommen, weil dieser Status-Report wird nämlich vom Telefon generiert. Beliebige Absenderadresse steht hier in Klammern, weil das ist auch im SMS-Standard so spezifiziert, also es gibt keinerlei Möglichkeit, tatsächlich eine festzustellen, ob die SMS tatsächlich von demjenigen kommt, von der Telefonnummer kommt, die da drin steht im SMS-Standard, in der SMS, weil nämlich im SMS-Standard es so spezifiziert ist, dass man da irgendeine beliebige Adresse eintragen kann. Das lässt sich allerdings in den meisten Fällen nur dann ausnutzen, wenn man eine Großkundenleitung hat, also eine SMSC-Leitung, oder wie es in einigen nordischen Staaten war, da konnte man sich einwählen bei dem entsprechenden Netzbetreiber via Modem und da eine SMS verschicken und da konnte man auch eine beliebige Absenderadresse setzen. Das ist natürlich irgendwie dann interessant, wenn man halt jemandem so gefälschte SMSen schicken kann, die dann mit dem entsprechenden Namen desjenigen irgendwie im Telefon erscheinen. So, dann zum Protocol Identifier. Damit lassen sich so Features realisieren wie zum Beispiel Replacement SMS. Das funktioniert also so, dass man eine Nachricht, die man bereits an ein Telefon geschickt hat, durch eine neue ersetzen kann. Das wird benutzen die Netzbetreiber für Anrufbeantworter-Nachrichten. Also wenn man jetzt in seinem Telefon irgendwie schon eine Nachricht hat, irgendwie von der Mailbox, du hast 5 neue Nachrichten, so, und dann quatscht dir noch jemand auf die Mailbox, dann kriegst du halt eine neue Nachricht, irgendwie, dass du 6 neue Nachrichten hast, aber die alte wird damit überschrieben. Also man hat dann nicht irgendwann 10 Nachrichten vom Anrufbeantworter im Telefon. Das kann man aber auch von jedem normalen Telefon aus benutzen, zwar nicht irgendwie über das normale User-Interface des Telefons, sondern nur, wenn man das Telefon halt an den Laptop anschließt und direkt die Nachricht über AT-Kommandos eingibt. Dann kann man irgendwie, wenn man eine Nachricht mit demselben Absender über dasselbe SMSC versendet und den Protocol Identifier, das ist also ein Wert, der in der SMS angegeben wird, wenn man den richtig setzt, dann wird damit eine Nachricht, die man vorher schon mit diesen Werten geschickt hat, im Telefon des Empfängers überschrieben. Dann Typ 0 SMS. Sind ganz interessant. Typ 0 SMS sind im Standard so spezifiziert, dass sie beim Telefon, also das da unten ist direkt aus dem Standard, also aus GSM 340 zitiert, dass sie halt im Telefon ankommen, dass das Telefon den Empfang dieser Nachricht auch dem Netz quittiert, das heißt, dass ein Statusreport erzeugt wird, dass die Nachricht aber am Telefon überhaupt gar nicht angezeigt wird. Das heißt, der Empfänger dieser Nachricht kriegt überhaupt nicht mit, dass er überhaupt eine SMS empfangen hat und dass da überhaupt irgendwas passiert ist. Da kommen wir irgendwie nachher noch dazu, was man damit für nette Sachen machen kann. So. Data Coding Scheme. Über das Data Coding Scheme werden so Sachen definiert, wie zum Beispiel Class 0 SMS, ist was anderes als hier die Typ 0 SMS, die wir eben hatten. Class 0 sind die sogenannten Flash-SMS, wie man so von vielen Programmen her kennt oder von vielen Internet-SMS-Versendern, mit denen man eine SMS halt direkt aufs Display des jeweiligen Telefons bringen kann. Also man kriegt nicht irgendwie die Meldung, eine neue Kurznachricht, dann klickt man und dann sieht man sie, sondern sie steht sofort im Display. Aber das haben Siemens-Telefone, haben das auch teilweise und andere, glaube ich, auch, Nokia nicht, Ericsson auch nicht, dass man halt irgendwie diese Klasse auf 0 setzen kann und dass man das auch direkt vom Telefon aus versenden kann. Ansonsten können SMS inzwischen in 7-Bit, 8-Bit oder 16-Bit versendet werden. 7-Bit ist halt das, was man normalerweise vom Telefon aus versendet, also eine 160-Zeichen-Nachricht. Eine 8-Bit-Nachricht ist dann nicht so, dass man irgendwie etwa 160 Bytes hätte und da jeweils ein Bit geschenkt kriegt, ist dann also eine 140-Byte-Nachricht, weil die 7-Bit, also die 160 Zeichen werden durch sogenanntes Bit-Stuffing erreicht, dass immer irgendwie das 8. Bit eines Bytes irgendwie schon mit einem Bit des nächsten Zeichens aufgefüllt wird. Also eigentlich hat eine Nachricht 140 Byte Nettoinhalt. Der eigentliche Unterschied besteht darin, dass die 7-Bit-Nachrichten nicht transparent sind. Das heißt, da werden noch Umwandlungen bei Sonderzeichen vorgenommen zwischen verschiedenen Zeichensätzen und so Geschichten. 8-Bit-Nachrichten sind tatsächlich transparent. Da werden die 140 Byte so übermittelt, wie man sie auch versendet hat. Dann gibt es jetzt seit einiger Zeit noch die Möglichkeit, Unicode-SMS zu verschicken. Da hat man dann, weil es 16-Bit sind, halt irgendwie dementsprechend statt 140 nur 70 Zeichen. Ist halt irgendwie nicht so attraktiv, aber dafür passen viele andere Zeichen rein. Jetzt gerade neu spezifiziert wurde, also nicht mehr in dem GSM-Standard, sondern in 3GPP TS 23040. Das ist irgendwie, 3GPP ist das Third Generation Partnership Project. Die spezifizieren den ganzen Kram jetzt. Wurde Automatic Deletion. Das ist das tolle Feature, dass eine Nachricht, nachdem man sie gelesen hat, automatisch gelöscht wird. Das ist bisher, also mir ist bisher noch kein Telefon untergekommen, wo das eingebaut war, aber das wird bestimmt eingebaut werden, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Message Rating Indications, davon hat man dieses Jahr viel in der Presse gehört, weil das sind solche Nachrichten, die im Display des Telefons angezeigt werden, auch im Ruhezustand. Da gibt es ein kleines Anrufbeantworter-Symbol und ein Fax-Symbol und manchmal noch ein E-Mail-Symbol. Und das ist eigentlich dafür gedacht, dass die Netzbetreiber einem irgendwie so ein Symbol ins Display schicken, wenn man eine neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter hat. Und wenn man die dann abgehört hat, dann schicken sie einem wieder eine SMS, dass dieses Symbol wieder löscht. Benutzt wird das eigentlich von niemandem, es werden immer ganz normale SMS verschickt. In England gibt es angeblich einen Netzbetreiber, der das benutzt, ich weiß es nicht genau, in Deutschland jedenfalls nicht. Das kann aber auch von jedem Telefon ganz normal verschickt werden, wenn man weiß wie, also mit einem Telefon an einen Laptop angeschlossen. Irgendwer hat sich dieses Jahr mal einen Spaß gemacht und hat mehrere 10.000 SMS verschickt, hauptsächlich an D1 und D2 Kunden, die halt lustige Symbole im Display angeschaltet haben und wo dann im Display stand irgendwie, sie haben 453 neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Das Ärgerliche ist, dass daneben, dass man irgendwie gar keine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hat, man dieses Symbol halt nicht ohne weiteres wieder wegkriegt, wenn man nicht weiß, wie es geht. Das hat irgendwie einiges Aufhebens verursacht. So, und das lässt sich halt auch über dieses Data Coding Scheme einrichten. Also wenn man halt in diesen Standard guckt, der da oben steht, GSM 038, die lassen sich von den jeweiligen Webseiten der Organisationen runterladen, das steht auch ganz am Ende, wo man die kriegt. Da kann man dann also tatsächlich über das Data Coding Scheme diese Symbole an- und ausschalten, ganz beliebig. Kann jeder mitspielen, braucht man keine spezielle Leitung für oder so, das kann jeder. Dann die Validity Period ist die Möglichkeit, das kann man auch in fast allen Telefonen einstellen, ist die Möglichkeit, halt die Gültigkeitsdauer einer SMS zu beschränken. Das gilt nicht, wenn die SMS bereits im Telefon angekommen ist, sondern das gilt nur, wenn sie noch nicht angekommen ist. Das heißt, wenn ich die Gültigkeitsdauer der SMS jetzt auf eine Stunde setze, dann eine SMS verschicke und derjenige hat in dieser Stunde sein Telefon aus, dann kriegt er die SMS auch nicht mehr, auch nicht hinterher mehr. Die wird dann halt nach einer Stunde wieder gelöscht. Eine sehr interessante Sache ist der Reply Path. Das lässt sich dann nutzen, insbesondere dann lässt sich das irgendwie so für Schabernack nutzen, wenn man eine SMSC-Leitung hat. Weil wenn man bei einem Netzbetreiber eine SMSC-Leitung beantragt, kann auch jeder machen, kostet ein paar hundert Mark im Monat, aber da muss man irgendwie kein Netzbetreiber oder sowas sein, kann jeder machen. Geht inzwischen auch bei den meisten Netzbetreibern ganz einfach über Internet, man braucht dann nicht mehr wie früher eine DATEXP-Leitung. Da kriegt man im Allgemeinen eine SMSC-Nummer zugeteilt, eine eigene. Entschuldigung. So, kriegt man im Allgemeinen eine SMSC-Nummer zugeteilt. Und wenn man diesen Reply-Path jetzt auf Yes oder 1 setzt und dann eine SMS damit jemandem schickt, man kann ja, wenn man eine SMSC-Leitung hat, eine beliebige Absendernummer schicken. Man schickt also diesem jemanden eine SMS mit einer Nachricht eines Freundes von demjenigen, jedenfalls mit einer Absendernummer dieses Freundes, sodass derjenige denkt, er hätte jetzt gerade eine SMS von diesem Freund, von diesem Bekannten gekriegt oder Geschäftskunden oder wen auch immer. In Wirklichkeit kommt sie aber von dir über diese SMSC-Leitung. Und jetzt geht er auf Antworten. Normalerweise sollte man ja denken, wenn man auf Antworten geht bei seinem Telefon, dann steht da ja immer nochmal die Nummer, an die es gesendet wird. Und dann denkt man, okay, das wird jetzt an diese Nummer geschickt von demjenigen. Selbst wenn die SMS, die mich erreicht hat, gefälscht gewesen sein sollte, ich schicke sie jetzt an die Nummer von demjenigen, also kriegt der das definitiv, also gar keine Gefahr. Weit gefehlt, wenn man diesen Reply-Path auf Yes setzt, dann wird die SMS über dasselbe SMSC zurückgesendet, über das sie versendet wurde. Das heißt, wenn man eine SMSC-Leitung hat, kommt diese Nachricht dann, egal an welche Nummer sie geschickt hatte, über diese SMSC-Leitung zurück zu dir.
Aber allerdings nur innerhalb desselben Telefonnetzes.
Ja, also das geht nur, also da muss man halt schon ein bisschen mehr Aufwand treiben. Derjenige muss halt eine SMSC-Leitung für das jeweilige Netz haben, in dem man auch diese Nachricht verschicken will, damit das funktioniert. Das heißt, wenn man irgendwie ganz 100%ig sicher gehen will, dass die Nachricht auch von demjenigen kommt, der da angeblich steht und dass sie auch dahin wieder zurückgeht, bei einigen Telefonen gibt es die Möglichkeit, sich die SMSC-Nummer anzusehen, über die diese Nachricht versendet wurde. Geht leider nicht bei allen Telefonen, bei Nokia geht es, indem man sich irgendwie die Details einer Nachricht anzeigen lässt, gibt es einen Menüpunkt. Bei Ericsson geht es glaube ich auch, ich weiß es nicht, müsst ihr nachgucken. Aber wer da ein bisschen paranoid ist, sollte darauf achten. So, dann der User Data Header ist inzwischen so das Feature, über das die meisten SMS-Funktionen realisiert werden. Das bietet sozusagen die Möglichkeit, neben den ganzen Feldern, die es in der SMS an sich gibt, wie Protocol Identifier und Data Coding Scheme, die ich eben erzählt habe, noch mehr Felder einzubauen, noch die ganze Funktionalität weiter zu erweitern. Der heißt deshalb User Data Header, weil der sozusagen in den Anfang der eigentlichen Nutzdaten reingeschrieben wird. Das heißt, was man da reinschreibt, das geht von der Länge der eigentlichen SMS, von dem eigentlichen Text ab. Ein Feature sind die sogenannten Concatenated SMS oder Long SMS. Das haben jetzt Telefone wie irgendwie sämtliche neuen Ericssons oder Nokia 33 sowieso. und so, dass man längere SMS-Nachrichten verschicken kann. Das ist nichts weiter als mehrere einzelne SMS-Nachrichten, die auch jeweils 160 Zeichen lang sind, plus dass da jeweils noch Header-Informationen drin sind, die dem Telefon sagen, okay, diese Nachricht besteht aus mehreren Teilen, es kommen noch mehr Teile, wart noch, und so werden halt längere SMS realisiert. Über den User Data Header ist eine weitere Möglichkeit spezifiziert, Message Waiting Indications an- und auszumachen. Also das waren diese lustigen Symbole im Display mit Anrufbeantworter und sowas. Also das zeigt schon irgendwie, es gibt für die meisten Sachen bei SMS mehrere Möglichkeiten, irgendwas zu tun. So, das Wichtigste ist aber das Application Port Addressing. Nokia hat sich damals irgendwann überlegt, dass es halt gut wäre, für die ganzen Features nicht immer einen völlig neuen Ansatz zu nehmen, sondern das so zu machen, wie man es im Internet auch macht. Man hat einfach verschiedene Ports auf dem Endgerät, deren Portnummern auch tatsächlich die gleichen sind wie bei der, also zum großen Teil zumindest, die gleichen sind wie bei der IANA spezifiziert, die Ports halt für TCP/IP vergibt. Auf diesen Ports gibt es halt sogenannte Listener in den Telefonen, die halt zum Beispiel gucken, ob für diesen Port ein Klingelton, ein Operator-Logo, eine Business-Card oder sonst irgendwas ankommt. Das heißt, man sagt im User-Data-Header irgendwie, so diese Nachricht soll an Port 23F4, ist jetzt zum Beispiel der Business-Card-Reader, gehen, und mein Source-Port ist sowieso, und dann weiß das Telefon, was es damit zu tun hat und was das überhaupt für eine Art von Nachricht sein soll. So, das Nokia Smart Messaging. Also wie gesagt, Nokia hat da schon sehr früh angefangen, Dinge zu tun, die halt noch gar nicht im GSM-Standard richtig spezifiziert waren. Heutzutage kann man mit dem Nokia Smart Messaging Klingeltöne, Operator-Logos, Caller-Group-Graphics, Bildnachrichten, ganze Profile und Bildschirmschoner verschicken. Und sie entwickeln immer noch weiter. Des Weiteren noch Business Cards. Also Business Cards sind einfach Telefonbucheinträge, die man verschicken kann, wo man dann eine SMS kriegt, und da braucht man nur noch auf Abspeichern klicken, dann hat man einen neuen Telefonbucheintrag mit Namen und diversen Telefonnummern. Kalender-Events sind halt Termine, die im Kalender abgespeichert werden. So, und weil, wie ich ja anfangs gesagt habe, es anfangs noch gar nicht möglich war, diesen User-Data-Header zu benutzen, weil die SMSCs das noch nicht unterstützt haben, haben sie das sozusagen in-Band realisiert. Das heißt, sie haben einfach an den Anfang einer ganz normalen 7-Bit-Textnachricht geschrieben, Schrägstrich, Schrägstrich, SCK für Socket, dann die Portnummer, und dann kam die eigentliche Nachricht. Das hat irgendwie lustige Auswirkungen, zu denen ich nachher noch näher komme. So, dann gibt es noch die Over-the-Air-Spezifikation. Damit ist eine furchtbar aufgeblähte Spezifikation, in der Ericsson und Nokia spezifiziert haben, wie man WAP-Settings und WAP-Bookmarks und SyncML-Settings versendet. Ist unglaublich, also irgendwie zum Beispiel ein WAP-Bookmark wird als byte-kompiliertes XML-Dokument via Application-Port-Addressing über User-Data-Header in concatenated SMS versendet. Das heißt, um irgendwie so eine dumme URL da zum Telefon so hinzukriegen, dass man die gleich abspeichern kann, sind das im Allgemeinen mindestens irgendwie 2 oder 3 SMS. So, Enhanced Messaging haben jetzt, wie gesagt, Ericsson, Alcatel, Siemens, Motorola spezifiziert. Die haben das Ganze als Erweiterung des User Data Headers spezifiziert, also haben da einfach noch weitere Felder eingebaut. Das heißt, das ist backwards kompatibel zu normaler SMS. Das gibt es jetzt in den neuen Siemens-Telefonen wie S45 und den neuen Ericsson-Telefonen wie T39 oder T68 oder so. Da sind halt in, das Lustige ist, es gibt da inzwischen 2 Releases. Das eine ist Release 4, was in den meisten Telefonen eingebaut ist, implementiert ist. Da sind so Sachen wie Text-Formatting und Sounds und Animationen und Bilder definiert. Leider haben sie das Ganze irgendwie, so wie das spezifiziert ist, ist es, naja, also es ist scheiße irgendwie, wie es spezifiziert ist, weil es ist irgendwie sehr, sehr aufwendig, solche Nachrichten zu versenden. Und außerdem hat Ericsson festgestellt, irgendwie, ups, wir haben jetzt Telefone mit Farbdisplays und irgendwie sind da bloß Schwarz-Weiß-Bilder spezifiziert. Das geht so nicht. Deshalb gibt es jetzt auch noch Release 5. Das heißt, wenn man als Telefonhersteller irgendwie das komplett unterstützen will, muss man jetzt Release 4 und Release 5 implementieren. Da gibt es die sogenannten Extended Objects, die genau all das, was hier steht, nochmal implementiert haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Zusätzlich als Funktionen gibt es dann noch Farbe und Graustufen für die Bilder und Animationen und auch für den Text. Außerdem gibt es eine weitere Möglichkeit, V-Cards und V-Kalender-Objekte zu verschicken, weil sich Ericsson wahrscheinlich gedacht hat, irgendwie so, wir können das nicht auf uns sitzen lassen, dass Nokia da seinen eigenen Weg spezifiziert, machen wir mal bitte auch noch einen. Dann gibt es, was auch noch ganz interessant ist, einen Object Distribution Indicator. Damit kann für bestimmte Objekte in einer EMS, also so für Bilder, Töne und so weiter, angezeigt werden, ob diese weiterversendet werden dürfen. Also so Copyright Management sozusagen. So, also die Risiken dieser ganzen Auswüchse sind natürlich, dass es inzwischen viel zu viele Funktionen gibt, die über SMS aktiviert werden können. Ich habe jetzt noch gar nicht alle aufgezählt, also der Vortrag heißt zwar SMS und All its Features, aber wenn ich alle erzählen würde, dann würde ich irgendwie morgen Abend noch hier sitzen. Ich habe jetzt mal nur die interessanten erzählt. Also dann gibt es noch so zum Beispiel WAP-Push ist ja jetzt in den neuen Telefonen drin. Das funktioniert nicht etwa so, dass man tatsächlich eine WAP-Seite aufs Telefon gepusht kriegt. Nein, man kriegt eine SMS gesendet, in der eine URL drin steht, die das Telefon dann interpretiert und dann kann es sich die WAP-Seite vom Server abholen. Und das sieht dann hinterher so aus, als wäre sie einmal aufs Telefon gepusht worden. Es gibt noch ohne Ende weitere Funktionen, die halt größtenteils nie benutzt werden, aber einfach implementiert werden müssen, um standardkonform zu sein. So, und außerdem gibt es halt unglaublich viele Möglichkeiten, eine einzelne Funktion zu aktivieren. Ich habe mal zusammengezählt, es gibt allein 13 verschiedene Möglichkeiten, wie man eine V-Card verpacken kann, wenn man sie an, also eine Business-Card, wie man sie verpacken kann, wenn man sie an ein Telefon verschicken will. Also gibt es einmal dieses alte Nokia Narrowband Socket, also mit diesem /SCK, dann gibt es irgendwas über Application Part Addressing, dann jetzt über EMS, das Ganze jeweils irgendwie noch mit, da gibt es jeweils von früher noch eine 8-Bit-Portnummer, dann heutzutage 16-Bit-Portnummer, dann das Ganze noch in 7-Bit-Encoding, 8-Bit-Encoding oder Unicode-Encoding, da kommen insgesamt 13 verschiedene Möglichkeiten zusammen. So, das Ganze führt natürlich dazu, irgendwie die Programmierer, die das da einbauen und irgendwie in immer kürzerer Zeit immer mehr Telefone auf den Markt schmeißen müssen, sind natürlich auch nur Menschen, die machen auch Fehler. Und da der größte Teil dieser Funktionen eh von keinem Schwein jemals benutzt wird, wird das auch alles nicht mehr so ausführlich getestet. Es gibt irgendwie eine einfache Möglichkeit, wie man prima Nokia-Telefone abstürzen lassen kann. Erstmal, hier sehen wir irgendwie, wie eine V-Card, also jetzt eine ganz, ganz simple V-Card, die können noch deutlich erweitert sein mit mehr Telefonnummern und Adresse und E-Mail-Adresse und so weiter. Eine ganz simple V-Card zum Beispiel. Da steht, also diese V-Cards sind so aufgebaut, da ist immer links der Name des Feldes, dann der Doppelpunkt und dann rechts der Inhalt des Feldes. Die fangen immer an mit Begin-V-Card, enden mit End-V-Card und dazwischen sind die tatsächlichen Daten. N steht für Name. Ist in diesem Falle mit Schwarster Telefonnummer +49123456. Das würde bei einem Telefon halt so ankommen, dass es halt angezeigt wird als Business Card und das kann man dann dementsprechend abspeichern. So, 6210, 6250 und 7110 von Nokia lassen sich irgendwie schon ganz einfach dadurch aus dem Konzept bringen, wenn man da ein komplett leeres Feld einfügt. Ich weiß nicht, hat hier jemand eine 7110?
Hehe. Was ist die Nummer? Ich brauche noch deine Telefonnummer. Die Nummer. Kannst du die mal sehen? 0977.
Ja.
777.
Ja.
52.
Ja.
85.
Okay. Behalte dein Telefon einfach mal.
85. Was rum?
Hm?
Andersrum die letzten beiden. Genau.
Okay. So, das Lustige bei der ganzen Sache ist, man kann halt, ich hatte ja schon mehrmals erzählt von dieser Schrägstrich-Schrägstrich-Geschichte und 7-Bit-SMS, man kann also ganz einfach mit jedem Telefon, was also die einzige Bedingung ist, es muss die Möglichkeit geben, New Lines zu erzeugen, also Carriage Returns, dann mit jedem Telefon. Was das kann, kann man ein Nokia 7110, 6210 oder 6250 sang- und klanglos abstürzen lassen. Ganz egal, welche Softwareversion. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich habe hier einen Ericsson T68. Anrufen? Ich gehe mal zu der Kamera, da kann ich das...
Soll ich ihn anrufen?
Ja, aber okay. Noch nicht. Ich gehe jetzt mal zu der Kamera. Thank you.
probiere es einfach das S-Video aus dem Videorekorder rauszunehmen und in den Beamer stecken. Achso. Mikro kommt.
Okay. So, und jetzt kommt man die Kamera. Prima. Genau. Nee, ich muss das Bild mal einfach machen. So. Das ist nicht mein Telefon. Ich arbeite nicht für IBM. So, ich gehe jetzt hier mal auf. Aufstellen.
Dein Arm blockiert den Beamer, Tobias.
Bitte?
Dein Arm blockiert den Beamer ein bisschen.
Ah, ich gehe mal auf die andere Seite. Hm. So, viel besser. So, Nachrichten erstellen. Ich habe da jetzt vorhin schon mal eine gebastelt, deshalb befindet die sich schon im schwierig spiegelverkehrt im gesendeten Nachrichtenfolder. So, so, wie ihr seht, da ist irgendwie SCKE2, Beginn Doppelpunkt V-Card, danach ein Newline und dann noch ein einzelner Doppelpunkt. So, die Nachricht leite ich jetzt mal weiter. Jetzt hätte ich mir natürlich schlauerweise die Nummer merken sollen. Moment, darf ich nochmal? So, Frank, jetzt ruf ihn doch mal bitte an.
Und dann geh mal ran.
So, sehr schön. Ich schicke jetzt mal diese SMS ab. So, Nachricht ist versendet worden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Wir müssen noch einen Moment warten, weil es zwischen zwei Netzen hin und her geht. Ich hoffe, das Telefon hat jetzt nicht noch irgendwelche anderen Zeichen eingefügt. So, jetzt leg doch mal bitte auf. Mach mal deine Klappe zu. Das ist ja so der schöne Effekt beim 7110. Man kann auflegen. So, jetzt sag mal was in deinem Telefon.
Ja, das funktioniert ganz hervorragend.
So.
Wenn du die E-Mails noch alle schickst, dann sind wir völlig gar.
Genau. So, also man muss allerdings dazu sagen, dass Nokia irgendwann erkannt hat, dass es irgendwie offensichtlich nicht zu vermeiden ist, dass ein Telefon auf uns mal abstürzt.
Aufschalten geht auch nicht.
Akku raus. Genau. Akku abziehen und wieder ranmachen. Deshalb würde sich das Telefon nach circa 2 Minuten selber resetten. Und zwar interessanterweise ganz heimlich, still und leise. Es verlangt nicht nochmal irgendwie die Eingabe eines PIN-Codes. Es macht selbst ein Keylock, der vorher an war, macht es auch wieder an, sodass man im Zweifelsfall nicht mal gemerkt hat, dass das Telefon abgestürzt ist.
Sie haben sozusagen echt einen Software-Watchdog eingebaut, der halt irgendwie Ihre zusammengebackte Software am Leben erhält, wenn sie dann abstürzt.
Genau. So, das Ganze ist natürlich echt toll, wenn jemand jetzt irgendwie, also normalerweise legt man halt beim 7110 auf, oder ich meine, ich habe ein 6210 normalerweise, ich gucke auch nicht immer aufs Display, wenn ich auflege, ich drücke halt die rote Taste und dann ist für mich halt aufgelegt. Sollte man eigentlich tun, weil, wie man jetzt gesehen hat, besteht durchaus die Möglichkeit, dass derjenige hinterher auch noch weiterhin hört, was man sagt. Und wenn man dann irgendwie, danke, tschüss, das Arschloch, so, dann... ist das halt irgendwie ein bisschen schlecht vielleicht. Also hat natürlich auch einige datenschutzrechtliche Probleme. So, nächster Punkt.
Ich weiß, dass es mit fast allen Nokias funktioniert. Ich habe es mit dem Sony Z5 ausprobiert. Ich weiß, dass es nicht mit Siemens und Ericsson funktioniert. Mit weiteren Telefonen habe ich das nicht getestet. Es kann durchaus sein, dass auch noch andere Telefone dafür anfällig sind. Jedenfalls alle Nokia GSM-Telefone, die so ab dem 6110 rausgekommen sind, sprich diese ganzen Low-Cost-Telefone 32, 33, dann das alte 51 und 61, die 6210, 7110, dann die ganzen 82er, 88er und die Communicator. Diese Software haben die älter als Juni 2001 ist. Beziehungsweise ich weiß nur, dass es beim 6210 inzwischen gefixt ist, bei anderen und beim Communicator beim neuen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Telefonen ist. Die sind anfällig, wenn dieser User Data Header eine falsche Länge angegeben hat. Wenn die Länge des User Data Headers länger ist als die komplette SMS, dann passieren irgendwie bei Nokia echt merkwürdige Sachen. Also das geht von irgendwie stehen bleiben über manchmal passiert auch gar nichts, bis zu irgendwie so, es funktioniert ganz normal, aber wenn man die SMS öffnen will, stürzt das Telefon ab. Ganz zuverlässig ist es allerdings, wenn man als User-Data-Header-Länge einfach mal 255 angibt, also das so viel wie in einen Byte halt gerade reinpasst, was ja schon technisch ganz unmöglich ist, weil der User-Data-Header kann nicht länger sein als die ganze SMS an sich. Eine SMS kann bloß 140 Byte lang sein und wenn ich hier angebe, der ist 255 Zeichen lang, das kann schon mal irgendwie gar nicht sein. So, und wenn man danach dann noch ein 0 ins Telefon schreibt, dann bleibt ein Nokia-Telefon zuverlässig stehen. Mit demselben Effekt, wie wir es gerade gesehen haben. Und ein Z5, bei dem ich das mal ausprobiert habe, hat sich irgendwie unablässig rebootet. Also immer wieder. So, das Ganze hier mal als Beispiel. Also das hat übrigens, falls euch das bekannt vorkommt, dass diese Sache mit dem User Data Header, das hat Job de Haas schon mal auf der HERL erzählt, in einem ähnlichen Vortrag. Hier jetzt mal das Beispiel. Diese Grafik habe ich aus dem GSM-Standard geklaut. Das ist also das erste, was da steht, UDL, ist also die User Data Length, also die tatsächliche Länge der gesamten User Data. Da habe ich jetzt einzeln geschrieben, das ist irgendwie Blödsinn, da müsste 2 stehen. Dahinter kommt die Länge des User Data Headers, die setzt man also auf 255 und das erste Byte danach setzt man auf 0. Danach lässt man einfach alles leer, also schreibt gar nichts mehr rein. Und dann schickt man diese Nachricht ab und Nokia bleibt wirklich zuverlässig stehen. Die lustige Sache dabei ist, bei dieser Visitenkartensache, da kommt halt diese Visitenkarte an bei dem Telefon, das Telefon quittiert den Empfang und stürzt dann ab. So, alles ist gut soweit. Hier passiert der Absturz an einer früheren Stelle, und zwar bevor das Telefon den Empfang der Nachricht quittieren kann. Das führt dazu, dass das SMSC immer wieder versucht, die Nachricht zuzustellen. Abhilfe ist dann nur noch die SIM-Karte im Telefon tun, was dafür nicht anfällig ist, und warten, bis die Nachricht ausgeliefert wurde.
Also das Problem hat halt irgendwie mittlerweile irgendwie schon einige Ausmaße angenommen, was halt auch dazu führt, dass es gewisse Anzeichen dafür gibt, dass einige Provider, die zum Beispiel SMS-C-Leitungen anbieten, filtern auf solche Dinge und halt irgendwie sozusagen im SMSC selbst ein Syntax-Checking machen, ob tatsächlich irgendwie diese User-Data-Header-Probleme irgendwie noch auftreten oder nicht. Weil halt natürlich, wenn man ein paar hunderttausend Telefonnummern hat und irgendwie so eine SMS durch die Gegend schickt, irgendwie mit einigermaßen großem Volumen, dann kann man halt mal irgendwie kleinere Länder irgendwie schon einigermaßen lahmlegen. So.
Und ich meine, 6210 ist halt irgendwie so das Business-Telefon. Also da rennt irgendwie so ungefähr jeder zweite mit rum. Interessanterweise, also auch hier nochmal, man braucht dazu keine SMS-C-Leitung oder so, um das zu tun. Einfach ein Telefon an Laptop mit den entsprechenden AT-Befehlen dazu reicht vollkommen aus und kann man auch machen, funktioniert prima in allen Netzen. So, dann zu der Ping-Geschichte, das hat irgendwie auch vor einiger Zeit in den Medien irgendwie etwas Aufhebens verursacht. Und zwar ging es darum, dass eine Berliner Firma auf einer Website angeboten hatte, dass man eine Telefonnummer eingibt und dann wird da angezeigt, ob dieses Telefon gerade an- oder ausgeschaltet ist, ohne dass derjenige das feststellt. Und dann wurde halt diese Website, wenn es ausgeschaltet war, wurde diese Website so lange, diese Seite so lange aktualisiert, bis es halt wieder eingeschaltet wurde. So, und das hat irgendwann der ORF entdeckt und daraus wurde eine ziemlich große Mediengeschichte und alle haben sich gefragt, wie geht das, und keiner konnte sich das erklären. Und die Sprecher der Netzbetreiber haben gesagt, nee, also wir würden irgendwie so eine Funktion niemals jemandem anbieten, auch nicht mit SMSC-Leitung und auf gar keinen Fall und kommt gar nicht in die Tüte und ist ja datenschutzrechtlich total bedenklich. Und was weiß ich nicht noch alles, ist totaler Blödsinn, die haben alle bloß keine Ahnung, weil das kann man wieder von jedem beliebigen Telefon aus machen. Und auch über jede SMSC-Leitung, weil das einzige, der ganze Trick bei der Geschichte ist, dass eine Typ 0 SMS versendet wird. Das heißt, dieser Protocol Identifier vom Anfang, der halt auch in jeder SMS drinsteht, wird einfach auf 64 gesetzt. Was schon mal heißt, dass die SMS am Telefon nicht angezeigt wird. Man versendet diese Nachricht, man erhält trotzdem einen Status-Report dafür. Damit weiß man halt, ob das Telefon an oder aus ist. Also man weiß es natürlich nicht mit absoluter Sicherheit. Aus kann man nicht wirklich sagen, kann auch sein, dass derjenige gerade keinen Empfang hat. Nicht anfällig ist es für, wenn der SMS-Speicher voll ist, weil das Telefon die Nachricht ja gar nicht abspeichern will. Das heißt, man kriegt auch zuverlässig eine Erfolgsmeldung, wenn das Telefon, wenn der SMS-Speicher voll ist. So, und wenn das Telefon halt gerade ausgeschaltet ist, dann kriegt man halt den Status-Report, dass es wieder angeschaltet wurde, wenn derjenige es wieder anschaltet und dieser Status-Report generiert wird. Die neuen Ericsson-Telefone, die es jetzt seit einiger Zeit gibt, zeigen diese SMS trotzdem an, haben wir festgestellt. Und zwar, wenn man mal, das ist auch nicht gegen den Standard, weil hier steht, das ist hier unten direkt aus dem Standard zitiert, a short message type 0 indicates that the mobile equipment must acknowledge receipt of the short message, but may discard its contents. Das heißt, es darf den Inhalt wegschmeißen, aber es ist nicht zwingend so. Alle anderen Telefone halten sich dran, Ericsson hält sich nicht dran. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, irgendwie, was soll das, wenn eine SMS ankommt, zeigen wir die auch an. Man kann das trotzdem tun dadurch, indem man diese Typ 0 SMS gleichzeitig noch via Application Port Addressing an Port 49999 sendet. Das sind die WAP-Settings, die ja irgendwie Nokia und Ericsson zusammen mit diesem tollen Over-the-Air-Dokument spezifiziert haben. Das war Ericsson anscheinend selber zu kompliziert, jedenfalls funktioniert das bei Ericsson nicht. Und Ericsson-Telefone ignorieren geflissentlich jede SMS, die auf diesen Port ankommt und zeigen sie auch nicht an. So, wenn man also eine Typ 0 SMS an Port 49999 sendet, ist mir bisher kein Telefon bekannt, was diese Nachricht anzeigt, und so funktioniert dann halt dieser Ping. Wenn man ganz paranoid ist, bei Nokia-Telefonen weiß ich es, bei vielen anderen Telefonen gibt es auch, bei Nokia weiß ich, ist es Seite 65, kann man sich da anzeigen lassen, die tatsächliche Anzahl der Nachrichten, die bereits empfangen und versendet wurden über das Telefon. Da werden alle Nachrichten angezeigt, auch die, die nicht im User-Interface angezeigt wurden. Das heißt, man kann sich also auf Seite 65 kann man sich irgendwie die Zahlen merken, der MT-SMS, also der Mobile Terminated SMS, und wenn die irgendwie erhöht wird, ohne dass man eine neue SMS erhalten hat, dann ist man sozusagen gepinkt worden. Für die ganz Paranoiden.
Also man weiß natürlich immer noch nicht von wem.
Genau.
Ja, wir haben noch 5 Stunden.
Haben wir inzwischen Netz hier? Mm-mm. Wir haben leider kein Netz. Sonst hätte ich irgendwie gerne mal diese Ping-Geschichte gezeigt. Aber ja, wir haben leider kein Netz. Also müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, dass es funktioniert. Oder hat hier irgendjemand im Saal Netz? WaveLAN? Okay, ich übernehme
das. Hast du das Passwort noch? Also vom Demo-Interface.
Oh, das ist wirklich auf der Gate-Reihe. Na gut, ich zeige es auf der Gate-Reihe-Seite.
Das ist ein bisschen doof, ja.
Okay, lassen wir das. Okay, lassen wir es. Ja. Ihr könnt mir einfach glauben, dass es funktioniert. Ja, so. Also, wer ganz sicher gehen will, der benutzt halt ein älteres Telefon. Je weniger Features es hat, desto weniger Fehler hat es natürlich auch. Und wer ganz paranoid ist, besorgt sich ein GSM Phase 1 Telefon, also was weiß ich, so Siemens S1 oder Nokia 1011 oder so eine Knochen, oder genau so eine alten portablen Teile. Die haben dann zwar vielleicht den Nachteil, dass sie SMS nicht versenden können, sondern nur empfangen können, aber die zeigen dann die SMS zuverlässig an, auch wenn es eine Typ 0 SMS ist, auch wenn sie an irgendeinen Port geht oder sonst irgendwas, weil die damit gar nichts anfangen können. Die kennen SMS halt bloß als 160 Zeichen Textnachricht und zeigen halt an, was ankommt. Generell gilt halt so die Fehler, die ich jetzt hier gesagt habe, also die Sache mit der V-Card, das habe ich halt selber rausgefunden, das mit dem User Data Header hat Job der Haas rausgefunden. Wir waren einfach nur zwei Leute es gibt bestimmt noch unendlich mehr Fehler. Keine Ahnung, was passiert, wenn sich da jemand ransetzt, der sich wirklich damit auskennt, was in diesen Telefonen eigentlich passiert, was da für Prozessoren drin sind, was da für Code draufläuft, wer weiß, was man da für Buffer-Overflows, sonst irgendwas erzeugen kann und wie man die eventuell exploiten kann.
Also dieser User-Data-Header, wenn man sich mal anguckt, weist halt irgendwie alle klassischen Merkmale eines Buffer-Overflows auf. Weil was wir tun, ist, wir übergeben dem System tatsächlich die Information, dass der String, der jetzt kommt, danach länger ist. Oder jedenfalls nicht dieselbe Länge hat wie der tatsächliche String und da gehen dann halt noch mehr Bytes rein. Und das ist der Telefon stürzt ab. Also je nachdem, was man da für Daten reintut, kann man auch unterschiedliche Effekte erzielen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man da tatsächlich irgendeinen richtigen Buffer-Overflow hinbekommt, wenn man weiß, was in dem Telefon passiert, Rücksprungadressen kennt und so weiter und so fort, ist relativ hoch.
Ja, ansonsten die Quellen zu der ganzen Geschichte, also die GSM-Standards kriegt man bei www.etsy.org, kann man da kostenlos runterladen. Die 3GPP-Spezifikationen, also die jetzt den Standard weiterentwickeln, gibt es bei der entsprechenden Website Smart Messaging und Over the Air gibt es bei Nokia, Over the Air gibt es auch bei Ericsson. Diese V-Card-Geschichte gibt es beim Internet Mail Konsortium. So, und wie man jetzt diese ganzen SMS vom Telefon via Laptop versendet. Das könnt ihr zum Beispiel auf Nobbys Seiten nachlesen, bei nobby.com. Da ist das sehr schön beschrieben. Also mit irgendwie diesen Informationen, die es da gibt und dem entsprechenden GSM-Standard könnt ihr problemlos irgendwelche lustigen Symbole im Telefon anschalten und Business Cards versenden und Telefone abstürzen lassen und irgendwie, ja, seid nicht zu böse zu euren Mitmenschen. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Wollen wir Fragen noch? Ja? Ach so.
Okay. Nur ein kurzes Warning mit dem Zählen der Ping-SMS. Das ist in Deutschland eine ziemlich blöde Idee, weil alle Mobilboxen, die normalerweise zurückrufen, gucken so, ob dein Telefon online ist. Das heißt, wenn du deine Ping-SMS zählst mit diesem Counter und sagst, oh, Maya, mich hat jemand geklickt, hat sich einfach nur deine Voicebox an.
Bist du dir sicher, dass die das tatsächlich so überprüfen? Das ist interessant, weil andere Netzbetreiber machen das so, dass sie halt tatsächlich die Informationen aus dem HLR nehmen, ob dein Telefon eingebucht ist oder nicht. Aber interessante Informationen, danke. Sonst noch Fragen? Ja? Ich packe das Ganze als HTML irgendwo ins Netz.